Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgebuchte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops, sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner von Dr. Stefan Hussi angefangen über Professor Dr. Anke Kahl als Leitung des ASGAS. Auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weiteren aus der betrieblichen Praxis, die Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Gast im Interview mit einem tollen Thema. Herzlich willkommen, Nicolas Osmer. Hi.
Ja, guten Morgen, Anna.
Schön, dass du da bist und vor allen Dingen auch schön, dass es endlich mit uns geklappt hat. Wir hatten auch eine etwas längere Warmlauf- oder Anlaufzeit, deshalb freue ich mich, dass das jetzt auf jeden Fall hier funktioniert hat. Ich glaube, viele kennen dich schon auch über LinkedIn, da bist du relativ präsent, auch mit einem ganz, ganz tollen Thema, worüber wir hier im Podcast in den 290 Folgen noch nie gesprochen haben. Deshalb umso schöner, dass wir heute diesem Thema mal eine Podcast-Folge widmen. Und zwar geht es um das Thema Alleinarbeit oder Alleinarbeiterschutz, also aus der Alleinarbeit resultierend auch der Schutz für die Alleinarbeiter. Bevor wir einsteigen, sag doch mal ganz kurz, was zu deiner Person, was machst du im Beruf oder wo bist du unterwegs und wie bist du auch zu diesem Thema gekommen?
Ja, sehr gerne. Du weißt ja auch, was lange währt, wird gut. Von dem her freue ich mich auch auf die heutige Folge und gib da gerne einen Einblick. Ja, wo ich herkomme, erstmal nochmal mein Name, Nicolas Osmer, genau. Ich bin Geschäftsführer, Inhaber der Oscom Deutschland. Wir sind bundesweiter Fachhändler und Systemintegrator für Personennotsignalsystemlösungen, gerade in Bezug auf den Alleinarbeiterschutz. Ja, und wo komme ich her? Ich habe vorab diverse Stationen im technischen Vertrieb und der Projektierung von solchen Systemlösungen bekleidet. Und 2016 habe ich mich dann dazu entschieden, bei uns im Familienbetrieb einzusteigen, um hier halt die Geschichte dann von Oscom Deutschland entsprechend vorzubereiten, dahingehend, was wir heute tun, eben halt neutraler und technologieübergreifender Systemintegrator für Alleinarbeiterschutzlösungen zu sein. Und da bin ich und freue mich, dass wir da heute drüber sprechen.
Ja, sehr cool. Vielleicht kannst du einmal abgrenzen. Was genau ist denn die Alleinarbeit? Und wo findet sie statt?
Ja, genau, also wo findet sie statt? Und das ist eigentlich das Spannende an unserem Beruf. Sie kann eigentlich überall stattfinden. Wenn man sich unsere Nutzer und Nutzerinnen anschaut, dann findet man die in verschiedensten Branchen, sei es in öffentlichen Behörden, beispielsweise im Bereich Abwasser, Stadtentwässerung, gerade dort auf den Kläranlagen, in der technischen Instandhaltung oder tatsächlich auch ganz klassisch bei der Maschinen- und Anlagenführung in der produzierenden Industrie. Ob das in der Lebensmittel-, Schwergüterindustrie ist, völlig egal. Also sehr breit gefächert. Und wenn wir von Alleinarbeit sprechen, dann müssen wir eigentlich immer einen Zusatz dazu fügen. Dann sprechen wir immer von der gefährlichen Alleinarbeit. Dahingehend, was dann halt unmittelbar Einfluss auf Gefahren am Alleinarbeitsplatz entsprechend nehmen kann. Ja.
Wie ist denn so die Definition von Alleinarbeit? Ist das quasi Alleinarbeit über x Stunden, x Minuten? Ich kenne mich jetzt in dem Thema überhaupt nicht aus.
Da gibt es einen schönen Passus, den ja auch die DGUV-Richtlinie schön beschreibt. arbeitet jemand temporär oder dauerhaft außer Sicht und Rufweite mit den entsprechenden gefährlichen Einflüssen, die ich eben genannt habe. Das können ja auch zum Beispiel Chemikalien sein oder arbeiten mit schweren Maschinen bei Verletzungsgefahr etc. pp. Dann ist grundsätzlich diese Alleinarbeit verboten. Und wenn diese aus Unternehmersicht aber nicht vermeidbar ist, dann sind eben entsprechende Maßnahmen zu treffen, wie eben den Einsatz vorzubereiten von solchen Personennotsignalsystemen. So, und da gehen wir ja eine ganze Reise. Das wisst ihr sogar besser als ich selbst. Stichwort Gefährdungsbeurteilung vorbereiten, eben entsprechend für diese jeweiligen Alleinarbeitsplätze unter dem Gesichtspunkt, wie schnell oder was sind A, die Gefährdungen, die da Einfluss nehmen, und B, wie schnell und auf welchem Weg könnte denn eben entsprechend auch Hilfe geholt werden. Und das, ich sage es jetzt mal so salopp, wird eben am Ende des Tages zusammengemixt zu einem Endergebnis, um dem Arbeitgeber dort hinreichend Unterstützung zu geben. Kann er das Ganze jetzt tatsächlich über eine Personennotsignalanlage abbilden, diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin zu unterstützen und abzusichern? Oder ist es tatsächlich so prekär an der Stelle, dass es letztendlich schlichtweg nicht funktioniert und eine Alleinarbeit verboten ist? Ne? Hm. So, das sind so die einzelnen Steps, sage ich mal.
Okay, das heißt, wir haben im Grunde genommen, wir haben eine gefährliche Tätigkeit im Sinne von vielleicht Chemikalien, die dann ja häufig auch im Rahmen von Instandhaltungstätigkeiten zum Einsatz kommen, gefährliche Maschinen oder Maschinen, wo im Grunde genommen Tätigkeiten stattfinden. Und dann dazu habe ich die Definition von ständig oder temporär. Und temporär ist aber auch nicht weiter definiert. Das sind jetzt nicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten. Gibt es da eine genaue Definition?
Tatsächlich nicht. Ich hab den Text, ich muss mal gerade gucken, ich habe den Text nochmal stehen, ich schaue mal gerade. Aber auf jeden Fall, es ist jetzt nicht irgendwie durch Minuten oder Stunden definiert, es ist allgemein gehalten. Ich denke, das wird auch zu weit führen, das im betrieblichen Alltag abzubilden. Wo macht man da einen Cut, ne? Also was ist kurz oder was ist ausreichend an Zeit, ne?
Ja, okay. Gibt's, also auf der einen Seite hast du gesagt, gibt's jetzt ja auch die DGUV, die das relativ, also die ist, ne, konkretisiert an dieser Stelle, was die Definition der Alleinarbeit ist. Wie sieht das dann aus? Mit welchen Herausforderungen haben im Grunde genommen auch die Unternehmer oder Arbeitgeber zu tun? Gesagt, ne, es gibt irgendwie einen Arbeitsplatz, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter temporär oder auch ständig alleine arbeiten. Was sind damit verbunden auch ganz oft die Herausforderungen?
Naja, also es ist am Ende immer eine Strategiefrage, auch aus technischem Kontext heraus. A, wie ist meine kommunikative Umgebung? Heißt, habe ich eventuell schon Kommunikationsstrukturen, beispielsweise eine flächendeckende arbeitende Telefonanlage, wo ich so ein System mit einbinden kann? Oder ist es zum Beispiel ein abgesetzter Standort, der jetzt fernab vom Hauptstandort angegliedert ist? Dort habe ich vielleicht andere Herausforderungen oder eben halt zum Beispiel nicht diese Telefonanlage im Einsatz, wo ich dann halt autarke Lösungen ins Auge fassen muss. Generell haben wir natürlich das Thema, wie können diese Systeme im betrieblichen Alltag auch tatsächlich gehandelt werden. Ich habe da letztens einen tollen Begriff gehört, der das eigentlich ziemlich zusammenfasst. Gebrauchstauglicher Arbeitsschutz, auch das gilt bei unseren Personennotsignalanlagen. Ja. Mir nützt das tollste und smarteste System nichts, wenn es eben nicht zum jeweiligen Arbeitsplatz kommt. Also auch da Also das heißt, auch da müssen wir mittlerweile die Nutzer und Nutzerinnen von Anfang an mit ins Boot holen, damit wir am Ende halt auch eine erfolgreiche Implementierung dahingehend sicherstellen, dass diese Systeme dann auch effizient genutzt werden. Also fassen wir zusammen. Einmal die räumlichen Verhältnisse, gerade auch vor dem Hintergrund, wo ist dieser Alleinarbeitsplatz aufgehängt. Wenn der jetzt zum Beispiel im Tagesbetrieb in der Produktion aufgehängt ist, dann habe ich natürlich auch andere Möglichkeiten, den Alarm zu verteilen. Ist das ein abgesetzter Arbeitsplatz, beispielsweise im Außenlager, Und die Kollegin und der Kollege arbeitet nur am Wochenende oder speziell auf Bereitschaft. Es gibt diese tollen Expresslager, deswegen spreche ich da gerade drüber. Mhm. Und dann am Wochenende ein Maschinenbauer sagt, hey, ich brauche mal einen ganz dringenden Ersatzteil. Das muss jetzt irgendwo nach Fernost geliefert werden. Und der Kollege, die Kollegin fährt dann tatsächlich mitten in der Nacht los ins Lager und ist dann komplett alleine. Dann ist natürlich auch die Intervention eine ganz andere, weil vor Ort niemand ist, der helfen kann. Also das sind so die Themen, die wir natürlich am Anfang ausloten müssen.
Ja, okay. Aber es würde jetzt nicht reichen, dass der Arbeitgeber im Rahmen seiner Gefährdungsbeurteilung schreibt, alle 2 Minuten guckt mal jemand nach dem. Oder war das auch eine adäquate Maßnahme?
Es gibt, also tatsächlich, also da, und da kommen wir jetzt wieder so in die gelebte Praxis, also das ist tatsächlich nicht unüblich, dass wir solche Kunden betreuen, die über Jahre so Verfahren haben. Ne? Mhm. Ob das jetzt im 2-Minuten-Rhythmus ist, das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber es ist schon gang und gäbe, dass wir oftmals hören, ja, Herr Osmer, im Moment regeln wir das so, wir rufen alle 15 Minuten mal an.
Okay. So,
ja, das kann man so machen.
Aber 15 Minuten her, kein Herz schlagen, ist auch nicht so gut. Ne?
Ja, eben. Also, ne? Und das meine ich halt mit Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und auch wenn man sagt, ja, Technik kann nicht alles lösen, aber gerade dieses Thema kann es lösen dahingehend, dass man natürlich A, seine Ressourcen vernünftig nutzen kann, weil ich muss halt auch jemanden abstellen, der das die ganze Zeit kontrolliert.
Ja.
Und das kann eben die Technik übernehmen. Da brauchen wir solche antiquierten Maßnahmen eben nicht mehr. Ich habe übrigens den Satz nochmal rausgesucht. Hier steht tatsächlich drin, arbeitet eine Person allein, zudem zeitweise oder dauerhaft außerhalb von Ruf und Sichtweite. So spricht man vom Begriff der betrieblichen Alleinarbeit.
Okay.
Genau, und nochmal natürlich die DGUV, um das auch nochmal von der theoretischen Seite zu betrachten, findet man dann die DGUV-Regel 112 bis 139. Dieser Bereich beschäftigt sich dann eben mit diesen Personennotsignallösungen.
Okay, jetzt habe ich einige Zeit auch in der Verfahrens- und Anlagensicherheit gearbeitet und da ist ja auch der Explosionsschutz ein großes Thema. Ja. Sind jetzt, bevor wir auch so einsteigen, in welche Lösungen es gibt, aber gibt es auch gerade für so explosionsgeschützte Bereiche auch solche Systeme, weil du eben auch nochmal ganz, ganz explizit auch von Telefonen und Telefonanlagen und so sprachst, aber da gibt es mittlerweile auch gute Lösungen für.
Definitiv. Also das ist ja tatsächlich auch für uns selbst eine Schlüsselbranche, gerade in Bezug auf die Energieversorgung. Ich gebe da gerne ein Beispiel, Thema Gasspeicherunterhaltung. Das war ja gerade in den letzten Jahren doch mal immer auch ein bisschen im Vordergrund, so pressetechnisch. Wir durften es dann tatsächlich auch kennenlernen live. Und da ist es einfach so, das sind mobile Arbeitsplätze auf dem gesamten Betriebscampus. Und eigentlich kann man sagen, es ist eine komplett übergriffige Ex-Schutzzone, will ich mal sagen.
Ja.
Und da musst du natürlich auch mit speziellen Hardware-Komponenten kommunizieren und arbeiten, das ist ganz klar. Und da gibt es mittlerweile natürlich sinnhafte Ansätze zur Umsetzung, klar.
Okay. Ja, dann lass uns gerne mal da einsteigen. Also welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, auch einen Mitarbeiter, der alleine arbeitet, zu schützen oder entsprechende Systeme auch aufzubauen?
Ja, also grundsätzlich kann man das an einer Hand abzählen, weil so viele technische oder Technologien, sage ich mal, gibt es dann auch nicht, dass man sich das nicht merken könnte. Ich hatte es eben schon einmal angeschnitten. Ein probates Mittel ist sicherlich zu prüfen, okay, habe ich schon Kommunikationsinfrastruktur wie eine flächendeckende Telefonanlage? Kann ich dort eventuell unter Einsatz definierter Endgeräte und der Anpassung dieses Systems beispielsweise mit eine Art Alarmserver ist ein großes Wort. Am Ende des Tages ist letztendlich das Verteilzentrum, um solche Systeme entsprechend alarmmäßig flott zu machen. Kann ich das vielleicht gegebenenfalls dort erweitern, dann spare ich mir natürlich entsprechend den Aufbau anderer Infrastrukturen und kann es halt schon auch in Bezug auf die Lokalisierung mitnutzen. Das ist ja ganz wichtig. Wir wollen ja auch wissen, wo hat sich der Unfall dann ereignet. Ne? Das wäre jetzt ein Punkt. Wenn man sagt, okay, nee, ich möchte mich da gerne irgendwie eigenständiger aufbauen und möchte da jetzt nicht so abhängig sein von meiner eigenen Kommunikationsinfrastruktur, dann kann man natürlich heute viele Themen auch in unserem Entwicklungsland Deutschland per Mobilfunk lösen. Da gibt es mittlerweile eine Vielzahl an tollen Ansätzen, die man da verfolgen kann. Und dann unterscheiden wir hier halt zwischen App-basierten Systemlösungen, heißt, ich habe smarte Endgeräte im Einsatz, kommt oftmals auch so in der Instandhaltungsbranche zum Tragen, weil man dann natürlich über ein Endgerät verschiedenste Prozesse steuern und bearbeiten kann, sei es die Zeiterfassung der Instandhaltungsclient mit Inventarlösungen, wie auch immer. Und dort kann ich dann natürlich auch den Baustein PNA, Personennotsignal, abbilden. Es gibt aber natürlich auch entsprechend eine Vielzahl von nicht smarten Endgeräten, wo natürlich auch aus IT-Sicht gesagt wird, smarte Endgeräte schön und gut, aber braucht jeder Mitarbeiter, der alleine arbeitet, auch ein entsprechendes Smartphone, gebe ich an der Stelle recht. Der klassische, und das ist auch nicht despektierlich gemeint, aber der klassische, die klassische Maschinen- und Anlagenführer, Führerin, die werden sicherlich im Produktionsbetrieb kein Smartphone benötigen. Und deswegen gibt es da natürlich auch interessante Alternativen, eben halt mobilfunkgestützte Personennotsignalgeräte, die rein auf das PNA-Handling zielen. Ne? So, und, was sie alle gemein haben, und das ist ja das Schöne, sie machen am Ende des Tages alle das Gleiche. So, und da muss man, und das ist die viel wichtigere Frage, was soll eigentlich passieren, wenn dann auch ein Alarm ausgelöst wird? Und da scheiden sich tatsächlich dann die Geister. Ich sag mal, da gibt es dann zwei Wege, die man verfolgen kann. Es gibt sicherlich heute Kunden, die aufgrund ihrer Alltagsstruktur sagen, ja, das können wir alles selber abbilden und wir wollen die Alarmthematik im Haus beibehalten und uns da entsprechend so aufstellen, dass eben der, der vorher alle 5 Minuten angerufen hat, zumindest diesen Alarm jetzt bekommt und dann reagieren kann, wenn was passiert. Oder, das ist mir vielleicht auch unter Ressourcenthemen zu heiß, weil was passiert, wenn der oder diejenige dann tatsächlich mal in der Pause ist, das Telefon nicht hört oder nicht am PC sitzt und den Alarm in Empfang nimmt. Dann geht man halt hin und sagt, okay, wir können solche Konzepte eben dann auch extern auf zertifizierte und 24/7 ausgerichtete Notruf- und Serviceleitstellen aufschalten. Und das wird dann auch unter rechtlichen Aspekten sehr interessant. Mhm. Wenn man dann natürlich die Garantie hat, okay, zu jeder Tages- und Nachtzeit kann was passieren. Ja. Und ich weiß, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind wirklich gut aufgehoben und geschützt. Und denen wird geholfen. Ja. So. Zur Technologie gerade noch, das sei noch ergänzt. Wir haben jetzt über DECT IP, und Mobilfunktechnologie gesprochen. Es gibt sicherlich ja auch noch Systemlösungen, gerade auch im DIN- und DUV-Kontext, die dann gegebenenfalls über WLAN-Strukturen arbeiten können. Meistens kombiniert man das dann mit dem Mobilfunk und sagt, okay, hauptsächlich, weil die DIN als technische Spezifikationsgrundlage eben den Mobilfunk vorgibt, nehmen wir WLAN als Backup mit rein. Dafür würden sich dann ja wieder smarte Endgeräte wunderbar eignen. Und das darf man nicht vernachlässigen, gibt es noch einen ganz entscheidenden Faktor, gibt es auch die funkautarken Systeme. Da kommen wir jetzt in einen Lösungsbereich, wo wir halt eine eigene Funkinfrastruktur aufbauen. Wo kann das passieren? Beispielsweise auch im Healthcare-Kontext, in psychiatrisch orientierten Einrichtungen, beispielsweise, wo ich mir es eben nicht leisten kann, dass mein System entsprechend abhängig von außen oder abhängig von meiner anderen Kommunikationsstruktur ist, wo ich wirklich weiß, okay, das System muss wirklich rund um die Uhr laufen. Da macht natürlich so ein Einsatz von solchen Systemen Sinn oder auch in Laboreinrichtungen, wo ich eben baulich keine Möglichkeit habe, auf Mobilfunk oder Telefonie zu setzen. Ne? Gibt es eben halt auch solche Möglichkeiten, das zu lösen.
Okay. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie funktioniert das dann? Der Mitarbeiter kann ja vielleicht, also wenn er jetzt einen Herzinfarkt hat, dann kann er vielleicht gar nicht mehr selber irgendwie, ich sag mal, ein Signal absetzen. wie funktioniert das dann? Woran sind die gekoppelt in dem Start im Grunde genommen des Alarms?
Genau, wir sprechen bei den Alleinarbeiterschutzlösungen immer reden immer von zwei möglichen Alarmszenarien. Einmal die willensabhängige Auslösung, immer dann, wenn ich es selbst noch kann, beispielsweise über die vorgegebene rote Alarmtaste, auch wenn es sich banal anhört, aber das müssen Sie alle gemein haben, wo ich dann eben halt aktiv den Alarm betätigen kann oder auch beispielsweise über eine Reißleine bei Panik, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich die willensunabhängige Auslösung und das ist genau das, worauf du hinzielst. Ja. Mittlerweile arbeiten die verschiedenen Systemansätze mit Multisensoren, so will ich es mal bezeichnen, wo ich tatsächlich auch auf den Arbeitsplatz genau das Ganze konfigurieren kann. Ich sage mal, klassisches Beispiel, du hast es gerade gesagt, beim Herzinfarkt, stelle ich mir jetzt vielleicht einen Mitarbeiter vor, der einen technischen Leitstand betreut und sehr viel sitzt. So, wenn der jetzt einen Herzinfarkt kriegt, dann wird er wahrscheinlich, würde ich jetzt mal aus der Erfahrung heraus sagen, nicht aus dem Stuhl stürzen, sondern eher leise vor sich hin sacken und dann irgendwann in einer sitzenden Position bleiben. So, da würde man dann zum Beispiel sagen, okay, da macht vielleicht jetzt eine Lage- oder Neigungserkennung, ja, beispielsweise bei Sturz oder ähnlichen Situationen keinen Sinn. Da kann ich die Systeme dann so konfigurieren, dass sie zum Beispiel auf die Bewegungslosigkeit reagieren. Sage, okay, ich konfiguriere jetzt hier eine gewisse Sensibilität und wenn über den Faktor Zeit, beispielsweise eine Minute, absolut keine Regung mehr da ist, dann löse ich eben den Alarm aus. Ja, oder eben nochmal auf den Sturz zurückzukommen, den Instandhalter, der ist den ganzen Tag auf den Beinen und unterwegs, der kann durchaus mal stürzen, dann macht vielleicht die Ruhedetektion keinen Sinn, dann arbeiten wir hier tatsächlich über den Faktor Lage und Neigung und wenn er dann eben halt über die Treppe gestolpert ist, dann wird es eben detektiert, weil er den sogenannten Neigungswinkel überschritten hat.
Ja, wichtig,
genau. Und wichtig ist halt, dass diese automatisierten Alarmoptionen dann halt immer über einen Voralarm noch abgefangen werden können. Und da kommen wir wieder zum Thema Gebrauchstauglichkeit. Wenn die Geräte natürlich unzuverlässig detektieren würden und ohne Voralarm rausgehen, dann kannst du dir vorstellen, dann hätten wir ziemlich viel Diskussionen draußen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Was sehr, sehr gut. Das hat es gut erklärt und auch schön anschaulich gemacht, ne, welche Möglichkeiten man da auch dann hat. Ne? Was sind denn auch so, du machst das ja relativ viel auch in der betrieblichen Praxis, ne, mit deinen Kundinnen und Kunden oder die ihr da betreut. Was sind denn so die Erfahrungen, die ihr sowohl von auch den Mitarbeitern, aber natürlich auch von Seiten des Unternehmers oder Arbeitgebers da zurückgespiegelt bekommt?
Ja, also eine Krankheit, die wir Deutschen ja haben, wenn etwas gut läuft, dann redet man ja nicht drüber. Wenn was schlecht läuft, dann umso mehr. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, das ist ja auch Ziel unserer Arbeit, dass wir mit den Kunden im Austausch bleiben. Also es ist selten so, dass wir ein System liefern und danach sehen wir uns nicht wieder, schon alleine aus Sicht der Prüfpflichten der Anlage, also sowieso einmal im Jahr sichten und prüfen und spätestens dann kommen wir wieder in Kontakt mit den Kunden, was auch wichtig ist und es ist halt zweigeteilt und da kommt jetzt mal so ein bisschen auch wieder die Realität dann zum Vorschein. Also im Grunde genommen, es gibt da zwei Seiten. Es gibt natürlich überzeugte Kunden, die von vornherein sagen, ja, das ist eine gute Entscheidung, das ist ein guter Invest, da wollen wir wirklich rein investieren und was verbessern. Es ist immer die Frage der Herangehensweise. Und dann, wenn das so gegeben ist als Ziel, dann merkt man halt auch, dass es bei diesen Kunden natürlich dazu führt, dass es erfolgreich läuft. Das bedarf aber halt auch mal, und das merken wir auch immer mehr, eines intensiven Trainings und der Auseinandersetzung mit so einem System. Was tut es, wie funktioniert es und wozu brauche ich das und wie setze ich es dann auch wirklich ein? Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die ich jetzt persönlich nicht so toll finde, wo so ein System angeschafft wird, um halt dem Gesetz Genüge zu tun. Und dann wird das natürlich nicht gelebt. Und das, also wo ihr auch immer übers Mindset arbeitet und sagt, okay, ne, Veränderung beginnt im Kopf. Das ist da natürlich ähnlich, weil es ist immer ein Unterschied, wie ich da dran gehe, wenn ich sage, oder das Ziel der Anschaffung nicht definiere. So, ja. Und so ist es auch im realen Leben bei uns. Insgesamt muss man aber sagen, überall dort, wo man ein System übergeordnet und vorbereitet implementiert, wo man sich von Anfang an mit den Nutzern und den Nutzerinnen auch auseinandersetzt und deren Bedürfnisse berücksichtigt, ist natürlich eine Erfolgsquote wesentlich höher, was den Betrieb angeht, als anderswo, wo eben nicht so verfahren wird.
Ja, okay, verstehe. Ja, ich dachte.
Und Satz dazu, und das ist ja auch das Schöne an der Technik heute, wir haben ja heute viele Möglichkeiten, um den Kunden auch über die Ferne zu betreuen. Und deswegen gehen wir eigentlich mittlerweile so vor und sagen, okay, wir fangen jetzt mal mit einem Standard an, nehmen auch den Kunden in die Pflicht und sagen, ja, gib uns bitte doch mal nach der Zeit X, nach den ersten 2 Wochen Feedback und sagt einfach mal Bescheid, passt das schon so von der Konfiguration her oder wo wünscht ihr euch noch Veränderungen, was ist euch aufgefallen? Und dann tastet man sich halt an den jeweiligen Kundenstandard ran, der es dann werden soll. Und mit der Fahrweise sind wir eigentlich ganz gut unterwegs, wo wir dann halt auch an den Nutzungsstatistiken der Systeme sehen, okay, ja, das wird aktiv genutzt und das ist dann für uns natürlich auch ein Feedback, dass es funktioniert.
Ja, das stimmt. Welche Schritte sollte denn, jetzt hören ja hier viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu, und welche Schritte sollten denn diejenigen, die jetzt feststellen, Mensch, wir haben eigentlich auch Alleinarbeiter, die unterwegs sind, welche Schritte sollten die in dem ersten Schritt unternehmen, um da, sag mal, auf der sicheren Seite zu sein?
Ja, also man sollte sich auf jeden Fall, finde ich, was zu einer erfolgreichen Projektierung führt, sollte man sich intern auf jeden Fall mal Feedback holen von den Betroffenen. Das ist für uns der absolute Schlüssel, weil diejenigen, welchen dies betrifft, das sehr gut einschätzen können, was da in dem Moment passiert. Und natürlich sollte man von vornherein halt gemeinsam so ein Projekt aufsetzen und nicht als One-Man-Show im Betrieb. Wenn man da keine Lobby hat, dann wird's halt von Anfang an schwierig. Und man muss es natürlich auch seitens der arbeitsrechtlichen Grundlagen abprüfen, ob man da wirklich dann auch, hört sich schlimm an, aber auf dem Papier halt auch gezwungenermaßen dann aktiv werden muss. Ne? Wobei, und das ist eigentlich die erfreuliche Nachricht, dass viele Unternehmen heute schon alleine aus Fürsorge, so will ich es mal formulieren, proaktiv unterwegs sind und sagen, wir wollen da was tun, da fühlen wir uns besser mit. Wir wollen unsere Mitarbeiter da unterstützen.
Ja, okay, sehr schön. Wo findet man denn dich oder euch? Also falls man jetzt sagt, Mensch, das klingt eigentlich total gut und sinnvoll und habe ich bisher vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt, aber sollten wir mal dran, und wie kann man da auch vielleicht sonst mit euch mal in den Kontakt treten?
Ja, ne, ich sage, gemeinsam ist immer die sicherste Verbindung. Wir sind eigentlich auf allen Kanälen zu finden. Wir haben natürlich unsere Webauftritte an der Stelle, oscom-deutschland.de, oder auch sehr empfehlenswert unser Online-Wiki rund um den Alleinarbeiterschutz unter pna-info.de. Das sind auf jeden Fall die ersten Anlaufstellen. Gerne natürlich auch per LinkedIn direkt sich an mich wenden. Oder auch beispielsweise an meinen Bruder, der bei uns die Neukundenbetreuung managt, sage ich mal, wo wir in die Erstberatung einsteigen können. Natürlich sind wir auch wie ihr auf Instagram unterwegs und zeigen so ein bisschen Inhalte über unseren Alltag, klar. Also eigentlich übergreifend. Ja. Und natürlich messen, wie euch auch.
Ja, ja, also, genau. Wann ist die nächste?
Für uns tatsächlich parallel zu eurem tollen Arbeitsschutzkongress.
Okay. Wo seid ihr?
Wir sind tatsächlich im Wald. Man findet uns auf der KWF-Tagung als Supporter für die RAL-Gütegemeinschaft. Das ist eine Zertifizierungsorganisation für die Forstunternehmen.
Ja, okay. Und
dort wollen wir gemeinsam den Forstnotruf beraten und optimieren. Ja,
auch ein wichtiges Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, schade, also dann beim nächsten Kongress mit dabei, ne?
Ja, das habe ich, deinem Mann auch schon als Feedback gegeben.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns einen Einblick gegeben hast in dieses spannende Thema. Ich glaube, das haben nicht alle auf dem Schirm, deshalb glaube ich umso wichtiger, dass wir heute mal drüber gesprochen haben. Dankeschön.
Ja, hat mich auch sehr gefreut, und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Super.
Mit Sicherheit.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.